Touchdown Duisburg, der Rhein-Fire-Podcast von Radio Duisburg mit Julia Wegner.
Willkommen zurück bei Touchdown Duisburg, dem Rhein-Fire-Podcast präsentiert von Radio Duisburg. Ich bin Julia Wegner und heute gibt's endlich die Updates rund um die EFA und die Zukunft der European League of Football. Dafür habe ich mir nochmal Gründungsgesellschafter von Rhein-Fire, Martin Wagner, eingeladen. Hi Martin.
Hallihallo.
Schön, dass es auch noch ein zweites Mal mit uns klappt.
Was wir möglich machen können, machen wir möglich, definitiv.
Genau, wir haben letztes Mal, als wir uns gesehen haben, vor ein paar Wochen schon mal über die Gründung der European Football Alliance gesprochen. Was hat sich innerhalb der EFA jetzt seitdem so getan?
Ja, das Problem ist, es hat sich so viel getan in den letzten Monaten, so dass ich eigentlich gar nicht mehr sagen kann, wo wir beim letzten Mal Stand der Dinge hatten. Also wir planen fröhlich und sehr fleißig weiter an einem Ligasystem für nächstes Jahr und wir schauen, dass wir uns so aufstellen, dass wir theoretisch, wenn es denn sein muss, in eine eigene neue Liga starten könnten. Das ist der Stand der Dinge. Da haben wir uns mit den beteiligten Personen jetzt mehrfach zusammengesetzt. Wir hatten eine Klausurtagung in Frankfurt über 2 Tage und wir geben uns Strukturen wie Governance-Strukturen. Wir überlegen uns eine Budgetplanung und so weiter. Also wir probieren uns möglichst professionell aufzustellen.
Okay, also ihr seid wirklich sehr viel am Machen. Es ist ja auch viel passiert in letzter Zeit generell und einige Teams sind ja auch nochmal eingetreten bei euch in die EFA. Mittlerweile sind es 11 von 16 Teams, ne, aus der ELF, die in der EFA jetzt vertreten sind. Ganz neu mit dabei ja Stuttgart Surge und Berlin Thunder. Welche Themen stehen denn bei euch aktuell jetzt so im Vordergrund? Also geht es nochmal um TV-Rechte, um die Einnahmenverteilung, um Nachwuchsförderung oder wirklich erstmal jetzt einfach klare Strukturen aufsetzen für die Zukunft?
Also das Hauptthema sind weiterhin klare Strukturen. Also wir gucken uns ganz genau an, was hat denn in der ELF funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo muss man ran? Ich sag mal, unser Grundmodell, was wir uns vorstellen, ist ja, dass wir das Modell der NFL fahren würden. Das heißt, die Liga gehört zu 100% oder zumindest größtenteils den Teams und die Teams haben Macht über alle Entscheidungen, die getroffen werden. Es geht aber natürlich um Finanzierungsstrukturen. Wenn man einen Investor reinholt, wie groß darf der Investor sein? Wie viele Anteile wäre man bereit abzugeben? All diese Fragen stellen sich gerade. Wie werden Entscheidungen herbeigeführt innerhalb der EFA? Also zurzeit, ich will nicht sagen, leben wir ja in einer Autokratie, aber es ist ja nahe dran und wir wollen in Zukunft gemeinsam entscheiden und dann dafür brauchen wir natürlich auch Strukturen und was auf Papier, damit wir sagen können, so machen wir es und so machen wir es von fortan immer.
Okay, ist ja auch richtig, einmal solche Strukturen natürlich von vornherein festzulegen, damit es später keine Probleme gibt. Jetzt habe ich gerade eben schon gesagt, einige Sachen sind passiert in letzter Zeit. Ich meine, große Schlagzeile war auf jeden Fall, Patrick Esume ist zurückgetreten oder wird zurücktreten. Der CEO der European League of Football, würde ich behaupten, hält sich ja eher so ein bisschen bedeckt. Ich habe das Feedback der ELF zu euren Statements auch gesehen. Es ging ja so ein bisschen hin und her und würde behaupten, dass die Vorwürfe da eher etwas, also eure Vorwürfe ihnen gegenüber, sage ich mal, oder die Punkte, die ihr angesprochen habt, eher so ein bisschen abgetan wurden oder nicht so wirklich Einsicht war zu dem, was ihr da gesagt habt. Wie sieht denn jetzt aktuell die Kommunikation zwischen der EFA und der ELF aus? Redet ihr miteinander oder wie ist das?
Also eigentlich reden wir ja schon seit mehreren Jahren miteinander. Eigentlich faktisch seit Rhein-Fire eingetreten ist, seit Jahr 1 gibt es bei uns Probleme. Ich höre manchmal oder lese auch so in den Fankreisen, setzt euch doch mal an den Tisch und redet miteinander und dann wird alles gut. Ja, das haben wir 4 Jahre lang versucht und es wurde halt leider nicht alles gut. Also wie gesagt, diesen Schuh oder diesen Vorwurf können wir uns leider nicht gefallen lassen. Also wir haben es versucht und es war eigentlich eine stetige Kommunikation. Wir sind Stand der Dinge, jedes Mal, wenn wir was kommunizieren nach außen, gibt es eine Antwort. Die muss jeder für sich selbst bewerten, wie diese Antwort aussehen. Für mich, meine persönliche Einschätzung ist, das ist die übliche Nebelkerzen, die dann gezündet wird und es wird nichts besser. Also ein wesentlicher Punkt ist ja beispielsweise Transparenz. Wir wollen transparente Zahlen beispielsweise auf dem Tisch sehen, habe ich bis heute noch nicht gesehen. Also es ist ja bekannt, dass es Revenue Shares gibt für die Teams, da gibt es eine Berechnungsgrundlage und jeder Kaufmann, der eine Pommesbude betreibt, macht am Ende des Tages eine Liste, so viel Einnahmen habe ich gemacht und so viel kann ich auf meine Gesellschafter verteilen. Sowas haben wir nicht und sowas fordern wir halt und das ist eines der wesentlichen Punkte, die wir da fordern seit Jahren, muss man leider sagen.
Okay, würdest du denn sagen, jetzt aktuell, dass ihr eher so ein bisschen über, ich sag mal, Dritte kommuniziert, also dann über Pressemitteilungen in der Öffentlichkeit, oder passiert da echt noch viel, viel mehr intern hinter den Kulissen, was wir alle so als Außenstehende gar nicht mitbekommen? Also gibt's da wöchentlich, täglich Gespräche mit Leuten aus der European League of Football?
Also die European League of Football hat ja jetzt mit Ingo Schiller einen neuen Spieler mit aufs Brett gebracht, wenn man es mal so sagen kann. Und der hat probiert, die Kommunikation mit uns aufzunehmen. Das ist, ja, wie formuliere ich es, am sinnvollsten unglücklich gelaufen. Also das hat nicht viel gebracht. Unsere Fragen konnten in diesem Termin nicht beantwortet werden und hat uns nicht vorangebracht. Und ansonsten hält sich die Kommunikation dünn. Also da passiert gerade nicht viel. Es gibt, sagen wir mal, auf der Gesellschafterbasis der Elf gibt es noch Kommunikation, aber das ist vertraulich, da kann ich so nicht drüber reden.
Okay. Gibt es denn trotz der dünnen Kommunikation vielleicht irgendwo irgendwelche Fortschritte oder irgendwelche Zusagen, die man euch doch dann mal gemacht hat von ELF-Seiten aus oder gar nicht?
Kann ich klar mit Nein beantworten.
Okay. Welche Probleme sind denn jetzt aus deiner Sicht immer noch sehr akut und sehr ungelöst und welche Chance bietet jetzt gerade auch die Situation, diese Probleme mal anzugehen?
Ja, also ungelöst hatte ich ja eben schon gesagt, Transparenz ist ein Riesenproblem, Entscheidungsfindung ist ein Riesenproblem, also wir haben uns ja immer als Partner gesehen dieser Liga und als diejenigen, die wirklich die Musik ins Zelt bringen, wollen wir natürlich ganz gerne mit eingebunden sein. Das heißt, wenn beispielsweise die Liga ein neues Team vergibt nach London oder wohin auch immer, dann würden wir natürlich ganz gerne in diesen Findungsprozess mit eingebunden werden, weil wir zahlen am Ende die Kosten dafür, dass wir ein Team nach London fliegen können, inklusive der Visa-Problematen, Problematiken, die es jetzt gibt und so weiter. Es ist ja schön, dass die Liga expandieren möchte und weiterhin auf ihren 24 Wunschteams rumreitet, aber wir haben es an Istanbul gesehen. Man hat Istanbul in der Vergangenheit da reingeholt in die Liga, weil man damit natürlich toll vermarkten könnte, wie viel Reichweite man dann erreicht mit diesem Nahasien-Bereich. Aber ich musste die Rechnung zahlen für den Flieger nach Istanbul und das trifft dann alle Teams und ich finde es dann immer ganz bezeichnend, wenn immer die Teams sich beklagen, heißt es dann, ja, die Teams sind ja selbstständige Kapitalgesellschaften und die müssen dafür sorgen, dass sie funktionieren. Ja, wenn man die Grundlagen dafür schafft von der Liga, dann können die auch funktionieren, aber wenn die Liga über die Köpfe der Teams hinweg entscheidet, schwierig.
Okay. Letztes Mal, als wir gesprochen hatten, hast du ja auch einfach viel über die Gründung der EFA erzählt und dass ihr dem Ganzen jetzt den rechtlichen Rahmen gegeben habt, um aus ihr eine eigene Liga machen zu können. Wir kommen jetzt zu der Frage, die sich wahrscheinlich jeder Football-Fan in Europa gerade stellt, die ich mir auch schon seit Wochen stelle, und zwar, wie wird die nächste Saison im europäischen Football aussehen? Also wird es die European League of Football nächstes Jahr noch so geben, wie es sie jetzt gibt?
Das glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das ist meine persönliche Einschätzung, weil wir uns einfach nicht bewegen. Wenn du mich fragst, ob ich glaube, dass wir Football spielen europäisch, würde ich das mit einem klaren Ja beantworten. Es gibt zwei Alternativen. Es gibt die ELF, spielt auch nächstes Jahr mit diesen Teams. Oder es spielt eine neue Liga mit diesen Teams und vielleicht oder eine Auswahl diesen Teams. Eins von beiden wird kommen. Was es wirklich sein wird, das wird am Ende, die Entscheidung wird im September gefällt werden.
Das steht schon fest, dass im September da dann ganz offiziell eine Entscheidung gefällt wird, weil das wollte ich nämlich fragen, wann können wir damit rechnen?
Ja, verbindlich. Wir haben jetzt nicht uns festgelegt und gesagt, am Finaltag treffen wir die Entscheidung. Es wird nochmal Treffen geben, wo wir miteinander sprechen, jetzt mit den EFA-Teams. Aber natürlich drängt irgendwann die Zeit und wir müssen ja Stadien klar machen, Leute verpflichten für das nächste Jahr und so weiter. Und deswegen haben wir uns so ein bisschen intern auf den Terminkalender geschrieben, dass wir bis Ende September eigentlich eine Entscheidung herbeiführen müssen.
Okay, einmal nochmal trotzdem eine Rückfrage oder Nachfrage dazu, weil ich aus Football-internen Kreisen, also in den Stadien, in irgendwelchen Gruppen, die Leute sind sich relativ sicher tatsächlich, dass die European League of Football das so nicht überleben oder schaffen wird. Würdest du, also geht deine Tendenz auch eher wirklich dahin, dass du sagst, es wird einfach eine komplett neue Liga geben dann?
Also es gibt eine Überlebenschance für die European League of Football in der jetzigen Form und das heißt, Der bisherige Geschäftsführer, der auch Hauptgesellschafter ist der Liga, scheidet aus oder fährt zumindest seine Anteile unter eine Sperrminorität herunter, sodass er einfach nichts mehr zu sagen hat. Gleichzeitig muss das Tagesgeschäft auch woanders platziert werden. Also es heißt, das Tagesgeschäft kann nicht mehr in München oder in Unterföhring stattfinden, sondern es findet irgendwo anders statt, wo wir transparenten Einblick haben. Wenn das passiert, kann die ELF weiterspielen. Wenn das nicht passiert, spielen wir nächstes Jahr woanders. Ist zumindest meine persönliche Einschätzung.
Okay. Da war ja viele Turbulenzen jetzt auch innerhalb der European League of Football. Hatte ich gerade eben ja schon gesagt, Leute wie Patrick Esume, ein, zwei, drei andere Leute auf wichtigen Positionen da sind zurückgetreten, neue sind dazugekommen. Der Einzige, der sich nicht so richtig zuckt, ist der Geschäftsführer. Wenn du kannst und möchtest, was geht dir durch den Kopf, wenn du darüber nachdenkst? Weil es ist, ich habe immer das Gefühl, alle sind, also er ist vor allem einer der großen Punkte, mit dem viele unzufrieden sind. Und jetzt hält er sich so ein bisschen raus aus der ganzen Sache, äußert sich nicht wirklich und ganz viele andere treten aber zurück, weil sie die Situation auch schlimm finden, weil sie sich dann auch verantwortlich fühlen. Ein Patrick Esume, ich weiß nicht, was bei ihm alles durch den Kopf geht jetzt aktuell, aber wahrscheinlich auch sehr viel. Das ist ja auch sein Kind, was er irgendwie, sein Baby, was er irgendwie großgezogen hat. Was geht dir durch den Kopf, wenn du drüber nachdenkst, dass alle was machen und der Geschäftsführer so ruhig an seinem Schreibtisch scheinbar sitzt?
Ob der Geschäftsführer gerade wirklich so ruhig an seinem Schreibtisch sitzt, mag ich mal bezweifeln, aber letztendlich ist es die Person, auf die alles herunterzubrechen ist. Also man hat ja gesehen mit Patrick Esume, wo der Geschäftsführer noch am Tag zuvor oder zwei Tage zuvor bekannt gegeben hat, zwischen ihm und Patrick passt kein Blatt, so eng würde man zusammenstehen, und am nächsten Tag tritt dann Patrick zurück und das ganze Office, also das ganze operative Office in Hamburg tritt zurück. Da hat man sich anscheinend in Hamburg irgendwann gedacht, also Hamburg bedeutet das operative Office, das Business Office sitzt ja in Unterföhring. Da hat man sich in Hamburg anscheinend gedacht, das machen wir so weiter nicht mehr mit und irgendwann haben wir ein echtes Problem. Entweder es bleibt an unserem Namen kleben oder es hat auch noch andere rechtliche Konsequenzen, über die ich jetzt mal nicht mutmaßen möchte. Aber diese Personen haben sich mal irgendwann dafür entschlossen, einen Schritt zu gehen, der sagt, da machen wir nicht mehr mit. So klar kann man das ja formulieren. Dass da keine weitere Kommunikation jetzt vom Geschäftsführer kommt, an dem sich die Sachen letztendlich aufhängen, wundert mich jetzt nicht. Das ist die Strategie, die wir immer mitbekommen haben in den letzten 3-4 Jahren und deswegen wundert mich das nicht. Aber wie gesagt, ich habe volles Verständnis für Patrick und die ganzen Kollegen, die da oben im Office sitzen, dass sie den Schritt gegangen sind.
Ja, es war auch trotzdem wahrscheinlich sicherlich keine leichte Entscheidung für alle, die da gegangen sind, aber scheinbar ja notwendig, sagen wir es mal so.
Ja, ich sag mal, Patrick ist ja der Kopf des Ganzen gewesen, ja. Hat ja die Liga angestoßen, es war so gesehen sein Kind. Und dass jemand wie Patrick dann sagt, ich verlasse mein Kind, ist dann doch schon ein deutliches Zeichen meiner Meinung nach. Und wenn ich so Frank Wehndorf sehe, das ist so der Kopf und das Herz der ganzen Veranstaltung immer gewesen. Also wenn es jemanden gegeben hat im Office oder bei dieser Liga, der für den Spielbetrieb dieser Liga gesorgt hat, trotz der ganzen Probleme, die es da gegeben hat, dann war es immer Frank Wehndorf. Und dass auch er gesagt, das reicht mir jetzt endgültig, ist auch ein klares Zeichen.
Definitiv. Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft jetzt einfach nochmal. Wenn die EFA, die European Football Alliance, ganz offiziell zur Liga wird dann die europäischen Footballteams hier beheimaten wird, wie wird das konkret aussehen? Also bezüglich Anzahl der Teams zum Beispiel und der Struktur. Ihr habt ja jetzt bestimmt noch ein bisschen mehr bei euch festgelegt, wie ihr das machen wollt. Und vor allem eine Frage, die mir sehr im Kopf ist, wie steht es um die Namensrechte? Also es ist ja, soweit ich informiert bin, ist es so, dass die NFL die Namen an die ELF vermietet und die ELF unterlizenziert sie dann an die ganzen Franchises. Was passiert mit den Namen der Teams, wenn die ELF nicht mehr da sein sollte?
Ich fange mal vorne an bei deiner Frage. Also es wird so aussehen, dass wir gesagt haben, oder bisher ist der Plan, dass wir mit 12 Teams starten würden in ein neues Liga-Jahr. Das ist unser Grundgedanke. Kann sich daran was ändern? Ja, grundsätzlich ja. Aber das ist so der Gedanke, den wir gerade haben. Wir würden die Teams rausnehmen, die nicht funktioniert haben. Das sind nicht überraschenderweise die Teams, die eine gewisse Liganähe hatten, wie Hamburg, wie beispielsweise Köln. Das sind die Teams, die wir rausnehmen werden, die nicht bei uns spielen werden. Aber wir haben jetzt auch nicht den Expansionswahn, den die Liga manchmal betrieben hat. Das heißt, wir wollen eine gesunde Liga schaffen. Das heißt, wir wollen nicht Spiele sehen, die 80-0 ausgehen oder ähnliches, sondern wir gehen mit den Teams, die funktionieren. Das heißt, für uns haben wir auch eine konkrete Liste festgelegt an Punkten, die wir abhaken wollen bei Teams, damit sie an dieser Liga teilnehmen können. Das gilt für jetzt, aber auch für die Zukunft. Also da wollen wir uns professioneller aufstehen, als es bisher erfolgt ist. Was die Namensrechte angeht, bist du auf einem grundsätzlich guten Stand. Also ja, das kann ja jeder nachsehen. Das sind offen verfügbare Informationen. Also die Namensrechte der ehemaligen NFL Europe Teams, die liegen bei der NFL. Die sind registriert bei NFL-Töchtern oder direkt bei der NFL. Die sind lizenziert und unterlizenziert worden. Was dann damit konkret passiert, weiß ich nicht. Also ich kann nicht ganz genau beurteilen, wann diese Rechte zurück an die NFL gehen würden. Da gibt es mit Sicherheit Klauseln, aber dazu kann ich jetzt nicht konkreter in die Einzelheiten gehen. Es gibt Möglichkeiten, dass die NFL sagt, wir ziehen die Namensrechte zurück. Ob das passieren wird oder nicht, werden wir sehen. Also wir sind aber natürlich in Gesprächen.
Mit der NFL auch in Gesprächen? Oder?
Auch das.
Okay. Du hattest ja gerade gesagt, dass ihr, ich sag mal, ein bisschen die Teams aussortiert, die sei es 80-0 verloren haben oder die halt nicht den Kriterien entsprechen, die ihr euch jetzt gesetzt habt für die EFA. Eine Sache, die mich ein bisschen überrascht hatte einfach, war tatsächlich der Eintritt von Berlin Thunder in die EFA. Auch die hatten ja vor einiger Zeit mal Insolvenz angemeldet. Auch da wurden einige Spiele was höher verloren. Wie kam das zustande?
Also grundsätzlich ist es so, dass dass Berlin Thunder ja Mitglied der EFA von Anfang an gewesen ist. Also die waren sogar Gründungsmitglied und haben sich am Anfang auch sehr stark eingebracht, bis es dann dazu gekommen ist, dass die wirklich so in finanzielle Schieflage geraten sind, dass die sich wirklich neu aufstellen mussten intern. Das war ein bisschen mit Tumult verbunden, möchte ich mal formulieren, inklusive einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Und wir hatten sie auch am Anfang nicht mit auf dem Plan, weil das, was bei Berlin Thunder passiert ist, das haben wir ja als Fire selbst miterlebt, das wollten wir nicht in einer neuen Liga haben. Jetzt ist es aber so, dass Berlin Thunder im Hintergrund die Gesellschafterstruktur bereinigt hat. Till Grönemeyer hat da jetzt tatsächlich das Heft so ein bisschen in die Hand genommen. Das Insolvenzverfahren ist jetzt zum Jahresende abgeschlossen. Er hat ein Konzept vorgestellt fürs nächste Jahr, was sehr, sehr gut ist, was tragfähig ist, was finanziell sehr gut ausgesehen hat, also mit neuen Investoren und Großsponsoren. Es gibt ein neues Stadion, in dem man spielen will. Und bei all diesen Punkten, wo wir gesagt haben, das ist unsere Prüfliste, konnten wir da einen Haken hintersetzen. Und am Ende muss man ganz ehrlich sein, es gehört auch einfach ein Footballteam mit in die Hauptstadt von Deutschland. Und wenn dann die Haken alle dahinter sitzen, dann muss man natürlich ja sagen. Vor allen Dingen, wir kennen Till Grönemeyer auch seit 4-5 Jahren auch. Und insofern passt das. Also da bin ich guter Dinge.
Okay, verstehe ich auch. Wie schwer genau ist es denn jetzt für euch im Moment, auch für Rheinfire, dann irgendwie so Planungssicherheit für Sponsoren zu schaffen? Stadien, hat es ja gerade eben schon mal angesprochen, auch ein Punkt. Und irgendwie auch so Sicherheit für die Fans zu schaffen. Wie schwer ist das für euch?
Das ist gerade ein sehr schwieriger Spagat, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil manche Fans verstehen natürlich nicht, dass wir jetzt nicht mit dem Hintern Rheinfire mal eben einreißen wollen, um es mal sehr salopp zu sagen, sondern dass wir das alles machen, weil es wirklich gravierende Probleme gibt. Also wir machen das ja jetzt nicht zum Spaß oder weil wir riesen Egos haben, sondern wir machen das einfach, weil Rheinfire und die ganze Liga oder die ganzen Teams so nicht finanziert werden können. Also wenn jemand bereit ist, jedes Jahr 700.000 Euro im Feuer zu verbrennen oder ähnliche Summen, also ich will das jetzt nicht konkretisieren, dann kann man das gerne so weitermachen. Dann bitte ich denjenigen gerne, sich vorzustellen. Und dann verbrennen wir gerne sein Geld. Aber wir haben gesagt, wir verbrennen kein Geld mehr in der Zukunft. So. Und so geht es den anderen Teams auch. Also wir haben ja direkten Austausch mit diesen ganzen Teams. Und da kann auf die Dauer keiner mehr so weitermachen, wie es bisher gelaufen ist. So, das ist erstmal der Hintergrund. Und für die Zukunft arbeiten wir an einer Lösung, damit das nicht mehr so vorkommt und nicht mehr passiert. Wir wollen es besser machen. Ob uns das gelingt, weiß ich nicht. Ich glaube es sehr, weil wir haben, ich glaube, einen Haufen kluger Köpfe, die das steuern und die vor allen Dingen auch bis auf sehr wenige Einzelfälle es wegen dem Football tun und nicht wegen Geld, das man damit verdienen will. Also wenn man unter Rhinefire einen Strich drunter ziehen würde, zum jetzigen Zeitpunkt haben da viele Leute richtig viel Geld verloren. Also wir reden über hohe sechsstellige Summen. Und aber trotzdem sind diese Leute noch mit dabei und wollen es weiterleben lassen, weil sie Football und Game Day lieben. Und ich sag mal, ich mache es für die Spieler und die Cheerleader beispielsweise, die und die Fans, die da draußen sind. Und wenn ich mir das angucke, wie die Fans das feiern, dann verdienen die es einfach, dass es weitergeht. Aber es muss natürlich auch möglich sein. Und dass es möglich ist, da arbeiten wir gerade hart dran.
Okay, wie nimmst du denn die Stimmung jetzt generell bei den Fans so wahr? Du hast ja gerade schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Also hast du ja das Gefühl, die verstehen, der Großteil versteht schon die Hintergründe davon oder die sind eher alle ein bisschen verunsichert. Das war nämlich sowas, was ich mal gemerkt hatte bei den letzten ein, zwei Spielen im Stadion, dass keiner halt so richtig weiß, wo es hingeht irgendwie, ne? Und wie nimmst du das wahr?
Also ich nehme es auch als Verunsicherung wahr, also definitiv. Wir sind auch verunsichert und ich sehe das natürlich auch bei unseren Festangestellten, die wir haben. Also wir haben ja Leute, die ihren Lebensunterhalt mit Rhinefire verdienen, Bürokräfte und so weiter, unsere Geschäftsführung. Also natürlich sind die alle verunsichert. Also ich bin auch verunsichert, was das angeht, weil ich möchte natürlich dieses super Projekt, wo ja viel Herzensblut drin ist, weiterführen. Und natürlich sind wir verunsichert, auch bis auf unseren Level hoch, aber wir sind guter Dinge, was das angeht. Und dann sehe ich das auf zwei Ebenen. Also wenn ich mal so quer durch die Foren durchgehe, also bei Facebook oder so, ich muss gestehen, ich habe mir das abgewöhnt, da reinzugucken. Meine Frau hält mich da aber up to date, was das ist. Dann gibt es immer wieder die 10 bis 20 Beknackten, die alles besser wissen und alles drehen und wenden, wie es ihnen gerade passt. Aber es gibt dann persönlich, erreichen mich tatsächlich doch viele, viele Leute und auch Fans, die mich dann persönlich ansprechen und sagen, wir stehen hinter euch oder stehen hinter dir und macht weiter da und wir verstehen, dass es notwendig ist und super, dass sich jemand hinstellt und den Aufwand überhaupt betreibt. Also das verstehen auch viele und dafür bin ich auch dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, ja gut, ich glaube, ein paar Bekloppte gibt's immer, ja, überall. Aber schön, dass du gerade die Facebook-Gruppen angesprochen hast. Ich gucke auch immer mal wieder rein natürlich und wollte einfach mal bei dir fragen, was du so von den ganzen Theorien hältst, die da auch die Runde machen. Ich weiß nicht, ob du da was mitbekommen hattest, aber jetzt die letzten ein, zwei Wochen hieß es zum Beispiel, dass wenn die Liga nicht die versprochene Reisekostenpauschale bezahlt, dass die Teams am Wochenende beim Spiel dann ein Fernseh-Blackout durchführen würden. Also die Fernsehteams einfach nicht ins Stadion lassen. Was kannst du dazu sagen? Also zu der Theorie, es ist ja nicht, gibt ja nicht nur die, es gibt ja auch mehrere. Genau, was sagst du?
Also erstmal finde ich es natürlich ganz spannend, was an Informationen nach außen geleakt wird. Also einige Sachen sind ja auch wirklich vertraulich und trotzdem tauchen sie irgendwo im Internet auf. Spannend, da guckt man sich natürlich immer so um sich herum um und fragt sich, wie kommt das denn jetzt vor die Tür? Aber ja, also zu dem Fernseh-Blackout muss man sagen, ja, es gab mal Zusagen in schriftlicher Art und Weise und auch in mündlicher Art und Weise, dass die Liga Reisekosten bezahlt. Hat sie das im Vorhinein getan? Nein. Rechne ich damit, dass sie es noch tut? Nein, bin ich auch ehrlich. Und natürlich muss man auch irgendwann mal überlegen, was geht man oder was macht man an Konsequenzen, wenn es da nicht passiert, wenn die andere Seite mal wieder ihr Versprechen nicht hält. Und dann wäre ein Fernseh-Blackout tatsächlich eine Option gewesen. Die Frage ist natürlich, wen bestraft man damit? Also dann bestraft man am Ende mit die Fans, die nicht nach Kopenhagen reisen können. Und das wollten wir tatsächlich auch nicht. Und deswegen haben wir es auch nicht weiter betrieben. Es war mal eine Idee, aber es wurde nicht weiter betrieben an der Stelle.
Okay, aber danke für den Einblick. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt Rhinefire jetzt in dem kompletten Konstrukt, also sowohl national als auch international gesehen?
Ja, ich glaube schon, dass wir mit Rhinefire natürlich noch die größte Franchise der European League of Football sind oder eigentlich des europäischen Footballs insgesamt. So ehrlich kann man ja durchaus sein. Und natürlich haben wir eine gewisse Strahlkraft und das, was wir machen und für das, was wir uns entscheiden werden, das wird auch immer dazu führen, dass Leute den Weg mit uns gehen. Also wenn ich mich umgucke, dann sehe ich natürlich, dass Teams wie die Galaxy beispielsweise oder auch das Wien und jetzt immer mehr wachsend beispielsweise die Munich Ravens und Stuttgart Surge, die wachsen alle in ihren Märkten sehr, sehr gut und die werden auch inzwischen wahrgenommen und man hat es ja auch in der Presse gesehen, welche Zeitungen berichtet haben. Es hat ja nicht nur die RP berichtet, sondern es hat ja die FAZ hat berichtet, die Süddeutsche hat berichtet, Kicker, ich war auf einmal mit dem Bild im Kicker. Also es ist überraschend, welche Kreise das Ganze zieht und wir werden wahrgenommen alle. Und ich glaube schon, dass die großen Teams und wir sind natürlich von den Zuschauerzahlen die größten und auch jetzt als zweimaliger Meister, glaube ich, ein Team, was schon eine gewisse Strahlkraft hat. Und deswegen glaube ich schon immer, dass es wesentlich sein wird, in welche Richtung wir gehen werden.
Okay. Kleiner Funfact am Rande. Bei unserer letzten Aufzeichnung wurden wir im Nachhinein auch auf verschiedenen Football-Seiten zitiert tatsächlich und in einigen Facebook-Gruppen geteilt, weil die Leute das Thema halt einfach wirklich spannend finden. Also kann ich nur zustimmen, weil ich privat mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden, die im Football aktiv sind oder die das gerne gucken, sind wir uns auch gefühlt jeden Tag am Austauschen. Wie geht's weiter? Ne? Wie ist der Stand der Dinge? Was bedeutet dir denn diese Entwicklung jetzt gerade auf persönlicher Ebene? Also du bist ja auch nicht seit gestern erst im Football, sondern seit Ewigkeiten gefühlt schon, seit Jahrzehnten. Was bedeutet dir das so persönlich?
Schwierig zu beantworten. Also gerade bin ich ein bisschen leer, muss ich ganz ehrlich sagen, am Ende der Saison. Und das kostet eine Menge Kraft. Ich habe ja jetzt nicht auch einen 0815-Beruf nebenher, wo ich nichts tue und Däumchen drehe, sondern wo ich mich auch konzentrieren muss. Und in den letzten 2 Monaten habe ich gefühlt 5 Stunden am Tag geschlafen. Also das ist nicht gut auf die Dauer und ich merke gerade, dass es so ein bisschen an meiner Energie und Kraft zehrt. Aber natürlich ist das ein absolutes Traumprojekt grundsätzlich und das werden wir weiter betreiben. Und meine Frau ist ja noch wahnsinniger als ich, was das angeht, als Cheerleader-Coach. Und ich sag ja mal, das Ergebnis sieht man dann auf dem Platz. Ohne viel Wahnsinn funktioniert das auch nicht in dem Umfang. Aber natürlich ist das für uns auch ein großer Lebensbestandteil. Also das ist so ein bisschen unsere Familie Rheinfire und sollte die wegbrechen, das wäre schon ein großes Loch, was da hinterlassen würde. Also da muss man ehrlich sein. Und auch deswegen geben wir so viel Gas, dass es weitergeht und dass diese Familie erhalten bleibt.
Ja, finde ich auch sehr schön, verstehe ich total. Würdest du denn jetzt sagen, nach all den Gesprächen, die in der EFA in letzter Zeit geführt wurden, alles, was so passiert ist, kannst du jetzt behaupten, ja, wir sind auf dem richtigen Weg?
Also wir haben Steine, die wir aus dem Weg räumen müssen. Also dann wäre ich verlogen, wenn ich sagen würde, das gleitet jetzt alles locker und flockig vor sich hin. Das ist eine Rieseninvestition, die da im Raum steht oder auch eine Wirtschaftskraft, die da im Raum steht. Aber insgesamt, glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Also diese persönlichen Treffen sind immer sehr gut. Wir machen ja viel per Videokonferenz einmal die Woche, weil wir sitzen ja wirklich europaweit. Aber wir treffen uns ja inzwischen auch regelmäßig persönlich oder auch in kleineren Gruppen persönlich. Und da kriegt man viel geregelt. Und auch wenn es hier und da unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie sowas aufgebaut sein soll, beispielsweise ganz praktisch, wie viel Prozent geben wir einem externen Investor raus, dann kann man dafür darüber viel diskutieren. Aber am Ende treffen wir dann eine gemeinsame Entscheidung und das wird uns auch weiterführen, glaube ich.
Okay. Eine letzte Frage habe ich so noch, beziehungsweise anderthalb, aber wir fangen mal vorne an. Weil du vorhin etwas erzählt hattest von, ihr wollt die Liga mit 12 Teams, wenn dann starten, die EFA, wenn das so funktionieren sollte. Und ich hatte ja vorhin was von 11 von 16 Teams sind gerade drin. Habe ich mich verzählt oder welches ist das eine Team, was noch dazukommen soll? Darfst du das verraten?
Also du hast richtig gezählt. Wir sind aktuell bei 11 Teams, ein 12. Team. Steht wirklich sicher im Startblock. Das kann ich aber aus rechtlichen Gründen gerade noch nicht bekannt geben. Das muss das Team auch dann selbst bekannt geben. Da will ich nichts vorweggreifen.
Alles klar. Fragen wollte ich mal, aber ich dachte mir schon, dass das die Antwort sein wird oder dass ich mich einfach verzählt habe. Das hätte mich jetzt tatsächlich auch nicht ganz so doll gewundert. Martin, ich würde dir einmal noch die Chance geben, falls du noch irgendetwas loswerden möchtest, dann wäre jetzt der Zeitpunkt an die Fans, an die Liga, an Football Europa. Hast du da noch was du sagen möchtest?
Ja, eigentlich will ich mich nur an die Fans richten, weil die sind mir tatsächlich wichtig und unsere Organisation, also die ganzen fleißigen Helfer, die bei uns mithelfen. Also ich kann euch versichern, wir tun alles dafür, dass wir das auf Spur bekommen. Gerade fährt der Zug abseits der Spur und wird irgendwann gegen einen Baum oder Schlimmeres knallen. Das wollen wir verhindern und deswegen geben wir alle Vollgas. Habt ein bisschen Vertrauen. Ich kann nicht garantieren, dass es funktioniert, aber der Weg, der es bisher war, der funktioniert nicht und wir probieren einen besseren Weg zu finden.
Super. Vielen lieben Dank dir auf jeden Fall, dass es heute nochmal geklappt hat für die offenen Worte und auch die ehrliche Einschätzung einfach über die aktuelle Situation. Ich beziehungsweise wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es so weitergeht mit dem Football in Europa und freuen uns auf jeden Fall dann nächstes Jahr, wenn einfach alle wieder spielen können, hoffentlich, ganz normal. Genau, und allen Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch wieder bei der nächsten und erstmal letzten Folge für dieses Jahr von eurem Rhein-Fire-Podcast Touchdown Duisburg mit mir, Julia Wegner, und deswegen würde ich jetzt mal sagen, bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Das war Touchdown Duisburg, der Rhein-Fire-Podcast von Radio Duisburg mit Julia Wegner.